Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. So lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Evangelium nach Lukas, Kapitel 1. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 1. Wir lesen gemeinsam die Verse 18 bis 25. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden. Und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte, und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Amen. Amen. Lasst uns beten. O welch ein Vorrecht, o Gott, dein Wort zu hören. Wir hören heilige Dinge und wir bitten dich, dass wir jetzt mit der rechten Einstellung hören, ehrfürchtig und demütig und zu Herzen nehmen, Acht darauf geben, was du uns zu sagen hast. Herr, dazu sei uns jetzt gnädig und segne uns durch dieses Wort, wenn wir deine heilige Schrift studieren. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir haben die letzten Sonntage gehört, wie ein Engel Gottes urplötzlich im Tempel erschien und dem hochbetagten Priester Zacharias eine frohe Botschaft Gottes überbringt, eine gewaltige Botschaft. Zacharias und seine Frau Elisabeth hatten keine Kinder, doch dieser Engel erscheint und verkündigt dem Priester, dass er in seinem hohen Alter noch einen Sohn empfangen sollte, der ein Prophet des allerhöchsten Gottes wird. Johannes soll heißen, ein heiliger, geisterfüllter Bußprediger, der die Menschen vorbereiten wird auf das Kommen des Herrn. Welch eine gewaltige, unfassbar herrliche, frohe Botschaft. Nun, wie reagiert Zacharias jetzt darauf? Das wollen wir uns heute Abend anschauen. Und wir betrachten miteinander 3 Punkte. Und möge der Herr uns dabei segnen. Der erste Punkt lautet: die Sünde des Unglaubens. Die Sünde des Unglaubens. Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Also überlegt euch das. Ein heiliger Engel Gottes erscheint im heiligen Tempel, bringt eine überaus herrliche, frohe Botschaft von Gott. Und wie reagiert Zacharias darauf? Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Mit anderen Worten, ist ja schön und gut, was du sagst, aber das wird nicht funktionieren. Ich bin zu alt und meine Frau ist zu alt. Woran sollte ich erkennen, dass das stimmt, was du sagst? Ja, tatsächlich, Zacharias glaubt dem Engel nicht. Er glaubt diesen Worten nicht. Gabriel bestätigt es uns, der Engel, nämlich in Vers 20, da sagt er zu Zacharias: Du hast meinen Worten nicht geglaubt. Überleg dir das. Wir haben etwas völlig anderes erwartet, denn Zacharias ist kein Gottloser, kein Ungläubiger, kein Heide, er ist ein Priester. Und was hatten wir noch gleich gelesen über ihn und seine Frau? In Vers 6, beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Nein, Zacharias war kein Ungläubiger. Genau das Gegenteil ist wahr. Er fürchtete Gott und wollte seinen Willen tun. Darum hätten wir eine völlig andere Reaktion von Zacharias erwartet. Man würde denken, er fällt nun in Dankbarkeit auf sein Angesicht voller Freude, um den Herrn Lob und Ehre zu geben für diese herrlichen Worte, für diese frohe Botschaft. Aber nein, er wagt es, die Botschaft des Engels in Frage zu stellen. So nach dem Motto, der Engel, der muss sich vielleicht verhört haben. Hier liegt ein Irrtum vor. Zacharias und seine Frau sind nämlich schließlich viel zu alt. Was meint denn Zacharias, wie der Engel jetzt auf diese Antwort reagiert? Wird der Engel sagen, ach, entschuldige, das war mir gar nicht bewusst, dass ihr schon so alt seid. Gut, dann werde ich wieder zurückgehen müssen und zu dem Herrn sprechen müssen. Ich musste meine Mission abbrechen, weil ich musste feststellen, das ist viel zu spät. Die beiden sind schon viel zu alt. Was? Was meint er denn, mit wem er dort spricht? Er sieht einen Engel, Furcht überkommt ihn auch. Er versteht, das ist kein Mensch, der hier einfach erscheint. Nein, das ist ein Bote Gottes und wir haben festgestellt, dass 400 Jahre lang der Herr kein Wort mehr durch einen Prophet sandte. Und hier beim Rauchopfer darbringen steht plötzlich ein Engel vor ihm. Und er sagt, woran soll ich erkennen, dass das eintreffen wird? Wir sind nämlich viel zu alt. Überlegt euch das. Ein Priester, der die heiligen Schriften auswendig kannte, der die Geschichten von Abraham und seiner Frau Sarah kannten, die alt waren und Gott schenkte ihnen einen Nachkommen. Und die etlichen anderen Berichte, die uns sowas bezeugen. Er kennt die heiligen Schriften, er glaubt den Schriften, aber dieses Wort kann er von dem Engel nicht annehmen. In dem Moment ist Zacharias, wir können sagen, ein ungläubiger Gläubiger. Ja, er glaubt Gott, aber das kann er irgendwie nicht glauben. Wie reagiert der Engel jetzt darauf? Also, Zacharias sagt, meine Frau und ich, wir sind zu alt. Wir sind alt. Und der Engel antwortet darauf, ja. Aber ich bin Gabriel und ich bin von Gott gesandt worden. Vers 19, und der Engel antwortet und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Was glaubst du eigentlich, mit wem du hier redest, Zacharias? Meinst du, das sind Worte von Menschen, die sich vertun und die sich irren? Was glaubst du, mit wem du hier sprichst? Es ist Gabriel. Allein wenn er diesen Namen hört, müsste es ihm kalt den Rücken runterlaufen. Gabriel? Zacharias kennt diesen Namen. Jeder Jude kennt diesen Namen von klein auf an. Es ist der gewaltige Engel Gottes, der dem Propheten Daniel einst erschienen ist. 500 Jahre war er schon her. Er brachte Daniel die Botschaft, dass das babylonische Exil beendet werden wird und er verkündigte Dinge der Endzeit und das Kommen des Christus, des Gesalbten. Dieser herrliche Engel erscheint nun dem Zacharias? Ja sicher, dieser Engel, dieser gewaltige Engel, der kommt nicht alle paar Tage, um zu plaudern. Dieser Engel erscheint, wenn er vom allerhöchsten Gott, dem allerhöchsten, den Schöpfer des Himmels und der Erde, heiligste Worte empfängt, um über Ereignisse zu verkündigen von der größten Bedeutung. Gabriel, ein himmlisches Geistwesen von Gott aus seiner Gegenwart, älter und mächtiger als wir Menschen. Er hat die gesamte Menschheitsgeschichte von Anfang an miterlebt. Gabriel ist nicht irgendein Engel, nur er und Michael werden uns als besondere Engel aus Gottes Engelsheer mit Namen vorgestellt. Er kommt aus Gottes Gegenwart. Er wurde von Gott gesandt. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Es war eine gute Botschaft. Ein Evangelium. Gewaltige, herrliche Dinge. Und das Einzige, was er darauf zu sagen hat, ist, dass er zu alt ist. Wir hätten das niemals von Zacharias erwartet. Nein, er war kein Ungläubiger und er verlor auch seinen Glauben nicht. Aber hier in diesem Moment handelt er im Unglauben. Ja, und das lernen wir hier an dieser Stelle. Ja, auch gläubige Menschen können von Zeit zu Zeit von Unglauben übermannt werden. Ja, man ist gläubig, aber in bestimmten Momenten knickt man ein. Wenn man in bestimmte Prüfungen kommt, reagiert man im Unglauben. Ihr könnt euch das wie so einen Baum vorstellen, der zwar stehen bleibt im Sturm, aber die Äste werden abgebrochen und so viel knickt ein, aber die Wurzel und der Stamm stehen noch da. Und so ist mancher Gläubiger, er steht im Glauben, ja, aber in manchen Situationen knickt er ein und reagiert im Unglauben. Wir könnten uns zahlreiche Beispiele aus dem Alten Testament anschauen. Lukas selbst gibt uns später noch eines, das uns sehr vertraut ist. Wenn wir Lukas Kapitel 22 aufschlagen, müsst ihr jetzt nicht, aber ihr kennt diese Geschichte, wo Petrus sagt, sein Glaube ist im Endeffekt so stark, er geht mit dem Herrn Jesus in den Tod. Sichere Sache, safe. Er zweifelt gar nicht daran, dass er dem Herrn Jesus Christus so voller ganzer Hingabe folgen wird. Ja, und Jesus sagt zu ihnen in Lukas 22, Simon, Simon. Siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Das heißt, euch zu schütteln wie in einem Sieb. Dass ihr nicht mehr wisst, wo oben und unten ist. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du eins zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ja, Petrus knickt hier ein. Sein Glaube wird schwach, Unglaube überkommt ihn, er wird zu Boden geworfen, aber sein Glaube hört nicht auf. Ja, Gläubige können in gewissen Momenten einknicken und wie Ungläubige reagieren. Und auch Zacharias, in diesem Moment überkommt ihn dieser Unglaube und er sündigt und er fällt, aber sein Glaube hört nicht auf. Wie es in Sprüche 24, Vers 16 heißt, denn siebenmal fällt der Gerechte. Wir haben gehört, Zacharias war ein Gerechter. Siebenmal fällt der Gerechte und er steht doch immer wieder auf. Warum fällt er hier eigentlich? Warum versagt er hier so? Nun, weil dieses Wort des Engels Gabriels einen wunden Punkt in seinem Leben trifft. Diese Sache war ein Wunderpunkt in dem Leben von Zacharias. Denn die Hoffnung auf einen Nachkommen hatte er längst begraben, längst verloren. Die haben früh geheiratet, sicher. Wie lange haben sie wohl gebetet für Kinder? Wie oft haben sie sich das gewünscht? Wie oft haben sie vielleicht sogar geweint und gefleht und geträumt davon, wie es wäre, ein Kind zu haben? Aber inzwischen waren die beiden alt und das heißt, sie haben dieses Thema aufgegeben. Sie haben nicht mehr daran geglaubt. Und jetzt, im Grunde am Ende seines Lebens, kommt dieser Engel mit dieser Botschaft. Da passiert es, dass selbst ein heiliger, gerechter Mann so unangemessen reagiert auf dieses Gotteswort. Und wisst ihr, wir alle können uns nicht über Zacharias hier erheben, denn keiner von uns ist besser als er. Ständig spricht Gott zu dir, bringt dir gute Botschaft und reagierst du dann immer wie ein Gläubiger darauf? Ich weiß nicht, zum Beispiel, in 1. Johannes Kapitel 1 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Du liest das, aber du sagst, aber bei mir ist es anders. Ich bekenne ihn zwar meine Sünde, aber das wird er mir doch sicherlich jetzt nicht vergeben. Ich bin vielleicht zu sündhaft. Stellst Gottes Wort in Frage. Oder ich weiß nicht, 1. Korinther Kapitel 7, da wird von den Alleinstehenden geredet, den Singles. Und Paulus empfiehlt ihnen sogar, alleine zu bleiben und sagt, das ist zu eurem Nutzen, damit ihr ehrbar und beständig, ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Und du liest das als Alleinstehender und sagst, ja, das wird sicherlich stimmen, was der Apostel sagt. Und andere mögen vielleicht ohne Ablenkung und ehrbar und beständig dem Herrn dienen und diese Single-Zeit irgendwie so als Segen empfinden und freudig leben können. Aber ich kann nur traurig sein, weil meine Situation ist, dass ich wirklich nicht gerne einsam bin. Verstehst du? Du hörst Gottes Wort, aber du glaubst es nicht von ganzem Herzen. Oder du bist überfordert mit Dingen. Sagen wir mal, du bist eine Hausfrau und Mutter. Und das wird dir einfach alles zu viel und du stehst da in deiner Küche und du siehst diesen Bibelvers, den du dir da hingestellt hast, wo steht Philipper Kapitel 4, Vers 13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Egal wie schwierig die Situation ist, wie groß die Herausforderung ist, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Und du sagst, ja, aber für mich, Also in meiner Situation ist so schwierig, ich vermag das nicht, ich kann das nicht. Andere lesen 2. Korinther Kapitel 9, wo Gott von dem fröhlichen Geber redet, den er lieb hat. Und er lehrt dort, wenn man reichlich gibt, dann wird man auch alle Zeit alle Genüge haben und überreich sein zu jedem guten Werk, weil der Herr dich segnen wird, wenn du gibst. Und du hörst das und sagst, ja, aber meine Situation, ich würde ja vielleicht den Zehnten oder sowas geben, aber wenn ich das mache, dann langt das bei mir hinten und vorne nicht. Also auf mich so trifft das jetzt nicht so richtig zu. Das funktioniert so nicht bei mir. Ach so. Oder Gottes Wort sagt in Galater Kapitel 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Und du hast da so eine bestimmte Sünde in deinem Leben, wo du sagst, nein, ich kann die nicht überwinden. Gottes Wort sagt zwar, dass wenn man im Geist wandelt, man die Begierde des Fleisches nicht erfüllt, dass man Sünde überwinden kann, aber du hast aufgegeben, weil bei dir ist das ein bisschen komplizierter. Vielleicht trifft dieses Wort nicht so wirklich auf dich zu. Oder du schaust dir dein gesamtes Leben an und siehst all das Schlechte, das passiert ist in deinen Augen, all das Negative. Und du liest Psalm 23, wo es heißt, nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Nur Güte und nur Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und du sagst, das klingt zwar schön, aber bei mir ist das eigentlich anders. Ich kann das nicht glauben, ich kann das Wort nicht annehmen. Martin Lloyd-Jones hat darum recht, wenn er sagt, dass letztendlich die Ursache für jede geistliche Niedergeschlagenheit, / Depression, Unglaube ist. Du vertraust Gottes Wort nicht. Du vertraust dem nicht, was er sagt. Und wir könnten jetzt den gesamten Tag damit weitermachen. Unzählige Beispiele, wo dir Gottes Wort begegnet. Und du bist gläubig, ja. Aber hin und wieder reagierst du wie ein Ungläubiger. Und sagst, ja, aber ich. Und bei mir ist es so. Bei anderen vielleicht, aber meine Lage sieht so aus. Das müsste Gott doch verstehen. Ja, ach so. Du musst Gott jetzt erklären, warum sein Wort für dich nicht zutrifft, oder wie? Du musst jetzt mit Gott diskutieren und ihm deine Lage erklären. Ach so, dein Ernst? Es ist Sünde. Und wisst ihr was, das ist sogar die schlimmste Art von Bibelkritik. Weil ja, lass die Gottlosen die Bibel kritisieren, natürlich, sie sind ungläubig. Aber seine Kinder, Gottes Kinder, die hier anzweifeln in der Heiligen Schrift und nicht von Herzen ergreifen und auf ihr Leben anwenden, ist das nicht viel trauriger? Denn weißt du, was das eigentlich heißt, wenn du Gottes Wort anzweifelst? Weißt du, was du im Grunde tust? Du zweifelst an Gottes heiligem Wesen, an seinem vollkommenen Charakter. Du stellst nämlich, und das tut Zacharias hier, du stellst im Grunde in Frage, ob Gott wirklich weise und mächtig genug ist, die Dinge zu tun, die er sagt. Ob er wirklich wahrhaftig ist und es wirklich wahr machen wird. Im Grunde misstraust du Gott. Und zwar den einzigen, der wirklich vollkommen zuverlässig und wahrhaftig ist. Es ist ein direkter Angriff gegen den heiligen Charakter deines Vaters im Himmel. Und darum hat Charles Haddon Spurgeon recht, wenn er sagt, wir reden häufig so über Unglaube, als wäre es ein Gebrechen, das zu bemitleiden ist. In Wirklichkeit aber ist es ein Verbrechen, das zu verdammen ist. Hast du gehört? Unglaube ist nicht einfach so ein Gebrechen, wo man irgendwie jetzt einfach Mitleid haben müsste, so schade, dass es dir so geht. Nein, Gottes Wort lehrt uns, dass es ein Verbrechen ist. Es ist ein direkter Angriff gegen Gottes heiligen Charakter. Denn wenn er etwas sagt, dann ist es so. Aber leider, und das muss jeder Gläubige von sich selbst bekennen, wissen wir, dass von Zeit zu Zeit es bestimmte Dinge gibt, wo wir eigentlich wie Ungläubige handeln. Wo wir nicht im Glauben und im vollen Vertrauen Gottes Verheißung ergreifen und darauf bauen. Und dabei wissen wir, dass unser Vater im Himmel vollstes Vertrauen verdient. Es ist traurig und so völlig unerwartet, aber es passiert. Nun, lasst uns fragen, duldet Gott denn so etwas im Leben seiner Kinder? Also wenn es nicht einfach ein Gebrechen ist, sondern sogar ein Verbrechen, also wenn es Sünde ist, wie geht Gott denn jetzt damit um, wenn so etwas passiert im Leben seiner Kinder? Nun, wir sehen, Gott erzieht seine Kinder und das ist mein zweiter Punkt. Die Strafe für den Unglauben. Ab Vers 19. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können, bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Wir sehen hier, wie der Herr auf den Unglauben reagiert. Sein Bote, sein Engel Gabriel, handelt hier im Namen Gottes. Er straft Zacharias, er soll stumm werden. Du wirst stumm sein und nicht sprechen können, bis zu dem Tag, da dies geschehen wird. Und er sagt, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Hier haben wir wieder dieses Wort erfüllen, das wir schon von Lukas gehört haben. Und er spricht von ihrer Zeit erfüllt werden. Dieses Wort, das hier für Zeit benutzt wird, im Griechischen gibt es zwei Worte für Zeit. Einmal Chronos und Kairos. Im Deutschen haben wir nur ein Wort für Zeit. Chronos meint die einfache Uhrzeit, also den Zeitpunkt. Wir haben jetzt fast 5 Uhr. Kairos aber ist nicht bloß die normale Angabe von einer Uhrzeit. Kairos ist der göttliche bestimmte Zeitpunkt. Gott setzt den Tag der Erfüllung fest. Er führt und leitet die Geschichte und alles kommt so, wie er es will und sein Ratschluss wird erfüllt. Und der Engel erinnert ihn daran. Es wird sicher so erfüllt werden, wie ich es dir gesagt habe, noch Gottes Zeit, nach Gottes Zeitplan. Aber bis dahin wirst du stumm sein. Der Herr möchte, dass wir ihm ganz vertrauen. Und darum erzieht er auch seine Kinder, wenn wir ihn mit Misstrauen behandeln. Jesus sagt das in Offenbarung Kapitel 3, Vers 19, da sagt er, ich überführe und ich züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. So, Gabriel hat so eine herrliche, gute Botschaft verkündigt, aber Zacharias wollte nicht glauben und dafür wird er nun gezüchtigt und bestraft. Und es ist eine Strafe, die passend ist für sein Fehlverhalten. Er hat mit seiner Zunge gesündigt, anstatt Gott zu loben, hat er Gott angezweifelt und darum soll er nun sprachlos werden und zwar stumm, bis das Kind geboren wird, das heißt 9 Monate ungefähr. Es kommt kein Wort mehr über die Lippen. Er kann nicht mehr sprechen. Was das heißt, muss er dann sogleich erleben, lesen wir mal ab Vers 21. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Priester wurden angehalten, keine Sekunde länger im Tempel zu bleiben, als wie sie brauchten für ihren Dienst, den sie zu vollrichten hatten. Weil wenn man da unnötig lange ist, dann könnte man irgendwas falsch machen, was Gott dann vielleicht bestrafen könnte. Also sprich dein Gebet und verlass den Ort, so schnell du nur kannst. Wenn es nun also länger dauert, machte das Volk sich große Sorgen. Sie erwartet nämlich, dass der Priester nun vor dem Volk erscheint, seine Hände erhebt und den aaronitischen Segen spricht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Aber Zacharias bringt kein Wort raus. Nichts. Er macht einige Handbewegungen, dass sie vielleicht verstehen, dass er nicht sprechen kann. Dem Volk ist klar, hier muss irgendwas vorgefallen sein. Sicherlich hatte er auch nicht den normalen Gesichtsausdruck. Sicherlich war ihm noch Schrecken im Gesicht abzulesen. Und er kam viel später raus, er kann nicht sprechen. Und sie sagen, wahrscheinlich hat er ein Gesicht gesehen, eine Vision, eine Offenbarung. Irgendwas wurde ihm zuteil. Er kann nicht mehr sprechen. Und wisst ihr was, in Vers 62, da werden wir dann später noch informiert, dass er wahrscheinlich auch noch taub war. Also da erfahren wir, dass die Leute mit ihm durch Handzeichen kommunizieren mussten und fast alle Ausleger gehen davon aus, dass Zacharias nicht nur stumm war, sondern auch taub. Aber wie dem auch sei, bleiben wir mal bei dem, was wir jetzt hier hören. Er wurde stumm. Vers 23 heißt es, und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, als er alle seine Aufgaben in Jerusalem erfüllt hatte, ging er weg in sein Haus. Und jetzt stell dir das vor, du kommst nach Hause und 9 Monate lang kannst du nicht sprechen. Überleg dir das, was das für eine massive Einschränkung bedeutet. Also er wird sich irgendwie ausgeholfen haben durch irgendwelche Zeichen. Es gab sicherlich eine Tafel, die er benutzt hat, um irgendwas aufzuschreiben. Aber 9 Monate schweigen, versuch das mal einen Tag lang. Was für eine Demütigung täglich, Tag für Tag, wird er daran erinnert, dass er mit seinem Mund gesündigt hat. 9 Monate lang. Jeden Tag. Siehst du, wie ernst der Herr es nimmt, was wir sagen? Wie wir auf sein Wort reagieren? Wie wir umgehen mit seiner Botschaft? Wir sehen hier, Gott züchtigt seine Kinder. Und das kann sogar mehrere Monate gehen. Er straft ihren Unglauben. Aber lasst mich mal kurz hier unterbrechen und eigentlich das Wort an jene richten von euch, die keine Kinder Gottes sind und die eigentlich per se ungläubig sind. Also Zacharias, ein Gläubiger, der zweifelt, wird bestraft. Sag mir, was glaubst du wohl, wird mit denen passieren, die Gott gar nicht glauben? Du sagst ja, aber mir erscheint kein Engel, der mir irgendein Wort verkündigt. Nun lass mich dir was sagen, was in Hebräer Kapitel 2 steht. Da heißt es, denn wenn das durch Engel verkündigte Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Mit anderen Worten, das Gesetz Mose wurde durch Engel übergeben an die Menschen und jeder, der sich nicht daran hielt, musste sterben. Der Herr nun selbst ist erschienen als Mensch in diese Welt. Und weißt du, was er dir verkündigt? Die Botschaft der Erlösung, das Evangelium, die frohe Botschaft. Wie glaubst du, wirst du entfliehen, wenn du diese Botschaft, diese große Rettung missachtest, die dir auch heute neu verkündigt wird? Die gute Botschaft. Gott sandte seinen Sohn in die Welt, nicht um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten und auch dich zu retten. Wenn du doch nur zu ihm kommst und Gnade bei ihm suchst. Eine Botschaft, eine frohe Botschaft der Rettung. Und du sagst, ich glaube das nicht, du machst Gott zum Lügner. So eine große und frohe, herrliche Botschaft der Rettung lehnst du ab. Deine Strafe wird gerecht sein. Und sie wird viel größer sein, als stumm zu sein für einige Monate lang. Du wirst ewige, ununterbrochene Qualen haben. In alle Ewigkeit. Es ist wahr, was in Markus Kapitel 16, Vers 16 steht. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Verdammt. Denn es heißt in der Heiligen Schrift in Hebräer Kapitel 11, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Unmöglich. Hast du keinen Glauben? Tu Buße. Kehre um zu diesem Gott und flehe, dass er dir Glauben schenken möge. Komm zu ihm im Glauben, im Vertrauen, dass sein Wort wahr ist. Und uns wird gesagt im Judasbrief, und der einen, die zweifeln, erbarmt euch, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Verstehst du, was der Zustand ist, wenn du zweifelst und nicht glaubst? Du bist wie im Feuer und du wirst eingehen in das ewige Feuer, wenn du nicht herausgerissen wirst. Wenn du nicht endlich aufhörst zu zweifeln und diesem Herrn Jesus Christus zu glauben. Sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Aber nun lasst mich das Wort wieder richten an all jene von euch, die gläubig sind. Und ich möchte gerne etwas Drittes mit euch anschauen, was uns alle trösten soll. Denn drittens, Gottes Gnade trotz des Unglaubens. Gottes Gnade trotz des Unglaubens und unseres Versagens. Denn hat Zacharias jetzt eigentlich noch verdient, dass dieses Wunder geschieht? Dass er ein Nachkommen bekommt und dass der große Prophet sein wird? Er hätte doch sagen können, gut, wenn du dich so benimmst, wenn du so darauf reagierst, dann... Nein, dann halt nicht. Aber seht ihr hier, Gott straft ihn ja, er straft ihn. Aber seine Gnade ändert er nicht. Sein Wort der Verheißung ändert er nicht. Schon als er ihm die Strafe ankündigt, sagt er gleichzeitig seine Gnade zu. Vers 20. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können, bis zu dem Tag, da dies geschehen wird. Dafür, dass du mein Wort nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Ich werde erfüllen, was ich zugesagt habe, obwohl du gegen mich gesündigt hast in diesem Moment. Und tatsächlich, Vers 24, nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger. Ja, Gott erzieht seine Kinder, Gott straft seine Kinder, aber seine Gnade nimmt er nicht von ihnen. Ist das nicht etwas, was wir gelesen haben in unserem Psalm heute, wo es heißt, Wenn sie meine Ordnungen entweihen und meine Gebote nicht halten, so werde ich ihre Vergehen mit der Rute und ihre Ungerechtigkeit mit Schlägen heimsuchen, aber meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue. Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Selbst wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Obwohl Zacharias unwürdig war, diese Gnade noch zu empfangen, erhält er sie. Seht ihr hier die väterliche Liebe? Denn zunächst einmal müssen wir sagen, diese Strafe hier ist begrenzt. Begrenzt für eine gewisse Zeit. Und danach wird ihm wieder gewährt zu sprechen. Und die Strafe hätte härter sein können. Er hätte Aussatz kriegen können. Er hätte sterben können. Aber Gott in seiner Gnade begrenzt die Zeit der Strafe und gewährt ihm Zeit zum Nachdenken. Zeit, um gründlich nachzudenken. Keine Gespräche mehr zu führen mit irgendwelchen Menschen, sondern nachzudenken. Und es wird heilsam gewesen sein, diese Zeit. Diese bittere Medizin scheint gewirkt zu haben, denn wenn wir später lesen werden, wie er plötzlich als sein Mund, als seine Zunge gelöst wird, wie er den Herrn lobt und wie er ihm die Ehre gibt, kein Funken mehr von Zweifel. Ja, der Herr erzieht seine Kinder und er erzielt das Ziel, das er mit ihnen hat. Nämlich, dass sie gläubig sind und ihm vertrauen. Wie es heißt in Hebräer Kapitel 12. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne, denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr den Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie, also unsere irdischen Väter, sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Erkennst du die Gnade Gottes in der Züchtigung? Erkennst du die Gnade, dass Gott den Zacharias nicht verdirbt, sondern dass er ihn erzieht und ihm immer noch weiter seine große Gnade schenkt. Seine Frau durfte nun diese Gnade erleben. Und schaut mal, wie sie damit umgeht. Vers 24. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Wir hören hier, dass Elisabeth sich 5 Monate zurückzog. Es wird hier im Text nicht explizit gesagt, warum sie das tat, aber vermutlich hat das etwas mit dem zu tun, was sie hier sagt. Denn so sagt sie, so hat mir der Herr getan, in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Ihr Zurückziehen hat also was mit diesen Worten zu tun. Und überlegt euch das einmal. Also wahrscheinlich wurde sie mit 16 oder sowas verheiratet. Jahr um Jahr hat sie sich gewünscht, schwanger zu werden und Kinder zu bekommen. Jahr für Jahr wird es nichts, bis sie im hohen Alter ist. Und wie wurde sie verachtet und verspottet und wie wurde hinter ihrem Rücken geredet, vielleicht sogar auch in ihr Angesicht, dass Gott sie wohl nicht segnet, dass es wohl eine geheime Sünde in ihrem Leben geben muss. Sie hat Schmach erlebt vor den Menschen, sagt sie. Und nun ist sie hochbetagt, sehr alt und sie kann keine Kinder mehr bekommen. Doch nun kommt der Herr und schaut sie an, sagt sie. Sie sagt, der Herr hat mich angesehen in diesen Tagen, in diesen letzten Tagen meines Lebens, wo ich schon so alt bin. Der Herr hat mich angesehen in seiner Gnade und hat diese Schmach vor den Menschen, hat sie endlich weggenommen. Endlich weggenommen. Er schenkt mir einen Nachkommen und nicht nur irgendeinen. Er wird ein großer Prophet sein. Natürlich zieht sie sich zurück. Was hier passiert, ist viel zu heilig und viel zu bedeutsam. Das erlebt man nicht einfach und geht dann zurück irgendwie in den Alltag. Sie will nicht auf den Straßen umherlaufen und mit den Frauen plaudern darüber, was hier passiert ist. Ihr Sohn wächst in ihrem Bauch heran, der schon im Bauch erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und der große Prophet werden wird, der dem Messias seinen Weg vorbereitet. Sie sagt, der Herr hat mich in Gnaden angeschaut. Er hat mich angeschaut. Und so will sie sich wohl Zeit nehmen, in besonderer Weise auf den Herrn zu schauen, ihm zu danken und ihn zu loben und ihn zu suchen und ihn anzubeten. Der Herr hat ihr Gnade geschenkt, obwohl ihr Mann dieses Wort Zweifel gezogen hat. Als Gerechter, als Gläubiger machen wir Fehler. Aber der Herr wird seine Gnade in deinem Leben, wenn du ein Gläubiger bist, er wird all das erfüllen, dass du am Ende nur staunen wirst. Ja, du zweifelst jetzt hier und dort. Dein Glaube wird manchmal schwach, manchmal versagst du. Und ja, der Herr erzieht dich sogar dafür. Er züchtigt dich dafür. Aber all das, damit du deinen Glauben nicht verlierst. Und am Ende wird er dich trotz deines schwachen Glaubens in Herrlichkeit aufnehmen. Und du wirst staunen, dass er sein Wort der Gnade, das er über dich ausgesprochen hat in dem Evangelium, es allesamt wahr machen wird. Nicht eines seiner Worte hat gefehlt. Er erfüllt seine Gnade, obwohl du so schwach bist und so oft zweifelst und so oft strauchelst. Er trägt dich durch und seine Gnade ist stärker als dein Versagen. Bist du manchmal so wie der Mann in Markus Kapitel 9, der so ein besessenes Kind hat und er wünscht sich, dass Jesus ihn doch endlich befreit und der Vater kommt zu Jesus und sagt zu ihm, wenn du kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, was sagst du da eigentlich, wenn du das kannst? Dem Glaubenden ist alles möglich. Und sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, aber in mir ist noch so ein Unglaube, hilf du mir. Er schreit. Nun, lass das auch dein Gebet sein. Wenn du siehst, wie hässlich der Unglaube noch ist, der hier und dort an manchen Tagen aufkommt in unserem Herzen, so tu nicht einfach so, als sei das ein Gebrechen. Etwas, wo du dich selbst bemitleiden müsstest. Verstehe, dass es ein Verbrechen ist. Das ist ein Angriff gegen Gottes. Und darum schrei. Schrei zu deinem Gott, dass er dir vergeben möge und dass er dir helfen möge, ihm ganz zu vertrauen. Und bei all dem sei getrost. Denn bei dem Herrn ist Gnade, dich zu erziehen, aber dir auch das Verbrechen des Unglaubens zu vergeben. Und darum will ich schließen mit Worten aus Psalm 103, wo es heißt, barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten und nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten von dem Westen ist, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Möge der Vater im Himmel sich auch so über dich und über mich erbarmen. Gepriesen sei sein Name. Amen.
Wir wollen noch einmal beten. Lass uns dazu aufstehen. Unser Herr, wir haben gehört, dass es eine Sünde ist, wenn wir zweifeln an dir, an deinem Wort, wenn wir ungläubig sind. Herr, und du weißt, wenn wir uns wirklich prüfen, dann sehen wir, wie viel Unglaube da ist und du siehst noch viel mehr Unglauben an uns, Herr. Wie oft glauben wir dein Wort nicht wirklich? Ja, wir sagen, wir glauben, aber dann schauen wir in unser Leben und schauen, wie wir uns tatsächlich verhalten. Und es ist, wie wir es gehört haben, Herr. Dann sagen wir, ja, wir glauben dein Wort, aber ob das auch für mich gelten wird? Herr, sorge dafür, dass wir diesen Unglauben, diesen Zweifel nicht leichtfertig abtun, sondern dass wir erkennen mögen, dass dies ein Verbrechen ist, eine Sünde gegen den Höchsten, weil wir deinem Wort nicht vertrauen, weil wir dir nicht vertrauen, als ob du ein Lügner wärst. Dabei hast du doch bewiesen, dass du nicht lügst, sondern alles zustande bringst, was du verheißt. Und so stärke uns den Glauben, dass wir wirklich glauben, was dein Wort sagt, auch in unserem Leben. Und wenn es uns schwer fällt, wenn wir vielleicht in Not sind, wenn wir vielleicht uns fragen, wie wird es für uns ausgehen, Herr, stärke uns den Glauben. Wir beten für die, die keinen Glauben haben. Oder vielleicht so was Ähnliches wie ein Glauben, aber doch keinen wahren, rettenden Glauben an dein Wort und deinen Sohn. Und wir flehen, dass du sie rettest, dass du ihnen wahren Glauben schenkst. Und dass sie sich entscheiden und die Schritte gehen, die sie gehen müssen. Dass sie ihre Sünden vor dir bekennen. Dass sie schreien zu dir um Rettung. Dass sie sich taufen lassen und Teil der Gemeinde werden. Und wir beten für uns alle, dass du uns allen unseren Unglauben vergibst und dass du uns Glauben schenkst. So wie der Vater, der kam zu dir und schrie, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, so schreien wir auch zu dir und sagen, ja, wir glauben und gepriesen seist du, dass du uns dieses Geschenk des Glaubens gegeben hast. Aber Herr, hilf unserem Unglauben, denn du siehst, wie lückenhaft unser Glaube oft ist. Herr, wenn nötig, ja, dann züchtige uns, damit wir Glauben haben. Aber lass uns nicht verloren gehen wie die Ungläubigen. Sondern lass uns erleben, dass du unser liebender Vater bist, der auch wenn er uns züchtigt, auch wenn er uns schlägt, das zwar jetzt Traurigkeit für uns scheinen mag, aber du es nicht zu unserem Verderben tust, sondern zu unserem Heil und unserer Rettung und wir dann, wenn wir darin geübt sind, die Frucht des Friedens erben werden. Herr, wir beten für jeden Einzelnen von uns, dass wir alle das erfahren dürfen, dass du uns gnädig unseren Unglauben vergibst und uns Glauben schenkst, starken, festen, unerschütterlichen Glauben an dein Wort. Wir beten, dass du dies tun mögest, damit dein Sohn verherrlicht ist in uns und wir dir treu und freudig nachfolgen bis ans Ende. Dir sei Lob und Preis für deine große Gnade und Barmherzigkeit. Amen.